Das Wasser war rein und klar, so lautet der Titel der neuen Ausstellung, zu der die Group Global 3000 in ihrem Projektraum einlädt. Es ist zugleich ein kleines Jubiläum zu feiern, denn es handelt sich um die 40. Ausstellung der Künstlerinitiative, wobei alle Ausstellungen hier am Leuschner Damm 19 in Berlin-Kreuzberg stattgefunden haben. Und alle ganz im Zeichen nachhaltiger Kunst standen bzw. stehen. Und man kann es nicht genug betonen, Group Global 3000 ist die einzige Galerie in Deutschland, die sich ausschließlich nachhaltigen Themen widmet. Morgen also, am 9. November 2018, findet die Vernissage zu „Das Wasser war rein und klar“. Mein Name ist Bernd Zuboller und ich habe die Möglichkeit, am Vorabend der Vernissage mit einigen Künstlern der Ausstellung zu sprechen. Und dazu begrüße ich natürlich auch die Hörer dieses Podcasts. Bevor ich mich den ausstellenden Künstlern widme, zunächst zwei Fragen an den Kurator und Gründer der Group Global 3000, an Tom Albrecht. Tom, ihr habt 2013 angefangen. Damals gab es zum Beispiel die Ausstellungsthemen kaufen oder nicht kaufen oder recyceln. In welchen Dimensionen habt ihr als ja, Künstlerinitiative gedacht, wie viele Ausstellungen wollen wir pro Jahr machen und wie lassen sich Kunst und Nachhaltigkeit kommunizieren? Aber vielleicht erstmal, an wie viele Ausstellungen habt ihr pro Jahr gedacht?
Also wir hatten uns keine Ausstellung vorgenommen als Anzahl, sondern wir haben einfach losgelegt und wir haben gemerkt, was schaffen wir? Und das war am Anfang mehr, als es dann geworden ist zuletzt. Wir hatten dann teilweise Laufzeiten von 4 Wochen für eine Ausstellung und dann kam wieder eine neue. Aber da waren wir noch jünger und da haben wir noch mehr Power oder Initiative gehabt. Und dann sind wir ruhiger geworden, weil das doch viel Arbeit macht, wenn man teilweise mit 4 Ausstellungen gleichzeitig hantiert, mit der Vorbereitung und dem Aufbau und der Betreuung.
Wie lassen sich denn Kunst und Nachhaltigkeit kommunizieren? Sind das zwei Dinge, die sofort bei, wie soll ich sagen, allen Kunstinteressierten ja auf Verständnis stoßen, Interesse stoßen? Oder bedurfte es da doch erst einiger, ja, Öffentlichkeitsarbeit?
Also Kunst und Nachhaltigkeit kommt gut an. Wir haben immer wieder Künstler, die sagen, das spricht mir aus der Seele, euer Thema, was ihr ausgeschrieben habt, da bewerbe ich mich gerne. Und die sind froh, wenn sie sozusagen bei uns eine Heimat finden, die sie teilweise vor Ort in anderen Städten oder auf dem Land nicht finden, weil die Kollegen, denen da ist das zu politisch.
Was für Ausstellungen bzw. Ausstellungsthemen sind dir besonders in Erinnerung geblieben?
Zum Beispiel die Ausstellung Anthropozän, die war sehr fundamental. Da ging es eben um das Menschenzeitalter auf der Erde. Das ist ein spannendes Thema, auch in der Wissenschaft, dass wir sozusagen die Erde so gestalten, dass man uns nachher als Epoche wiederfindet in Millionen Jahren. Das war eine sehr fundamentale, die unter die Haut ging eigentlich. Und dann jetzt zuletzt die Ausstellung, die mit den Bauern waren, mit dem Boden waren. Und im Artensterben, die haben mich selbst wiederum inspiriert.
Der Boden, von dem wir leben.
Genau, mit dem Boden, von dem wir leben. Die industrielle Landwirtschaft, das hat mich dann selber für den Garten auch inspiriert, mich um Insekten zu kümmern. Und so geht es, glaube ich, auch Gästen, die dann so kommen und Anregungen kriegen.
Inzwischen sind ja 5 Jahre eurer Arbeit vergangen, 39 Ausstellungen liegen hinter euch, die 40. quasi morgen vor euch. Wie sieht euer bisheriges Resümee zu eurer Arbeit aus?
Also, das sieht so aus, dass die Themen uns überhaupt nicht ausgehen. Das ist eigentlich fast ein bisschen unheimlich. Ich habe also gemerkt, es sind Themen, die doch immer die Probleme anpacken, weil es gibt eben so viel zu tun in Bezug auf Ökologie und nachhaltiges Leben. Und ich möchte gerne dahin kommen, mehr zur Positivität. Also darüber eine Ausstellung zu machen, wie geht es, nachhaltig zu leben? Wie geht es mit der Natur, ein besseres Verhältnis zu entwickeln? Das ist sozusagen eine Richtung, die wir uns vorhaben. Und dann durch dich angeregt mit der 40. Jubiläumsausstellung wollen wir dann demnächst mal uns feiern, alle Künstler einladen, die sozusagen hier ausgestellt haben. Das sind fast 200 in der Zeit. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann nehmen wir das Thema, das ist nachhaltige Kunst. Das ist ja immer unser Hauptüberthema, sozusagen, weil das ist ja sonst gar nicht definiert. Aber wir sagen einfach, wir arbeiten mit dem Thema.
Dann hast du meine letzte Frage quasi schon vorab beantwortet. Meine Frage wäre nämlich gewesen, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Das hieß, auch durch die positivistische Brille zu schauen.
Ja, die positive Brille, dass wir sagen, das ist, spricht die Menschen auch an. Also nicht nur das Problem, sondern eben auch, dass sie sozusagen einen Weg gezeigt bekommen. Und wir wollen ja auch mal den Dialog führen in den Ausstellungen.
Okay, dazu alles Gute. Danke erstmal.
Dankeschön.
Christian Askelund kommt aus Norwegen, hat aber thematisch sich ausgelassen über die USA, nein, über eine, die kanadische Provinz Alberta. Sein Werk heißt Peace River 2. Es ist ein Triptychon, es ist jedenfalls ein dreiteiliges Werk auf Leinwand.
Es sind drei verschiedene Arbeiten. Sie gehören zur gleichen Werkgruppe, aber sind unterschiedliche Untergruppen. Also das eine Werk heißt Peace River, was im Athabasca in den Bitumen senden, ist eine der Abbaustätten, eine der Lagerstätten. Das andere Bild, das hier heißt Wabasca, ist auch eins der Lagerstätten. Und das dritte, das blaue, ist Tailings Ponds. Tailings Pond ist quasi ein Schlackebecken oder ein Abraumhalde, wo verschmutztes Wasser, das halt benutzt wird, um die Bitumensende abzubauen, wird einfach gelagert in der Natur in sehr kruden, nicht funktionierenden Lagerbecken.
Wie bist du rein thematisch nach Alberta gekommen?
Mehr durch Zufall. Es war halt eine visuelle Ähnlichkeit, die mir bei der Arbeit mit Rost und mit Säuren und anderen Mineralien aufgefallen ist, dass die Bilder quasi die gleiche Optik haben wie Satellitenaufnahmen von Berghalden oder von Abraumhalden. Und die höchste Ähnlichkeit oder das, was mir am nächsten lag, waren halt der Erdölabbau, weil es einer der größten Klimasünden ist, die es gibt.
Wie nehmen die Bewohner das eigentlich wahr, wenn sie es denn waren?
Es gibt eine sehr florierende Stadt in der Gegend, Fort McMurray. Die sind natürlich alle sehr überzeugt davon. Die Ureinwohner und die Umwelt im Generellen ist natürlich dagegen. Also täglich sind Tausende von oder Millionen von Litern von verschmutztem Abwasser gelangen in die Umwelt, verschmutzen das gesamte Wasserscheide vom Athabasca River. Und das ist natürlich ein großer negativer Effekt auf die Umwelt und die Bevölkerung, die in der Gegend wohnt.
Erzähl rein technisch etwas zu deinen Werken. Es ist Leinwand, das gleiche nennt sich aber Mixed Media on Canvas. In welcher Form hast du sozusagen verschiedene Mittel hier miteinander gemischt?
Mixed Media ist, um es einfacher zu machen. Normalerweise schreibe ich halt die gesamten Materialien, die ich benutze, nur das wird in der Liste, die ist ungefähr zwei Zeilen lang. Hauptsächlich ist es eine Leinwand, die mit Acrylfarbe behandelt wird und dann kommen natürlich verschiedene Materialien, also Rost, Gips. Manche Arbeiten haben Bitumen, also das Material, was in Alberta aus der Erde rausgeholt wird, ist auch auf der Leinwand drauf. Und Bitumen hat immer noch sehr viel flüchtige und ölige Stoffe, die dann in den Gips sich reinlaufen und die Gipsfarbe verändern. Also es ist quasi ein Konglomerat aus verschiedenen Materialien, die dann halt auf der Leinwand landen.
Jetzt muss man dazu sagen, dass zwei Werke, ich vermute mal, eins steht rechts, eins wird gleich links hängen, ähnlich bräunlichen Hintergrund haben, während das in der Mitte ja so ein grün ist, ja, oder türkis ähnlich. Wie kommt es, dass es auf das hier so türkis ist?
Das kommt, weil Abraumhalden oder Tailing Ponds, wo halt nicht benutzte oder nicht mehr verwendbare Stoffe gelagert werden, haben häufig verschiedene Farben. Also je nachdem, sei es Nickelhalden, sind sie halt sehr intensiv rot. In anderen Bereichen gibt es halt Blautöne, Grüntöne. Und ich habe bei den Arbeiten hauptsächlich mit Kupfer gearbeitet. Und Kupfer mit Ammoniak wird dann halt so ein schönes blaues, türkises.
Letzte Frage, Christian. Wenn ich sage Triptychon, ist das eigentlich dann falsch? Du hast ja darauf betont, dass es drei unterschiedliche Werke sind, auch wenn sie ähnlich aussehen. Mhm.
Es ist nicht wirklich ein Triptychon. Es kann als Triptychon funktionieren, wenn man halt die Arbeiten als dreiteilige Arbeit hängt. Aber im Ganzen sind ich gerade bei 54 Arbeiten, die halt aus verschiedenen Werkgruppen stammen. Aber es ist halt alles unter der Obergruppe, die heißt Future Landscapes. Da zählen die alle unter.
Vielen Dank, ich freue mich auf morgen.
Ich freue mich auch, danke.
All I have seen. Yannis, what's the right pronunciation of?
Yannis Wacked.
Okay, okay. So tomorrow we are going to see En Blanc. Die Beschreibung dazu lautet, einige Kämpfe sind bereits verloren, aber es wäre eine Schande, sie nicht zu führen. Weißgold 0 bis 800 ist eine Performance, die darin besteht, jeden Tag einen 800 Meter hohen Berg zu besteigen. So we're talking about a performance you will show tomorrow.
I have done already.
Oh, you have already.
This is just the memory of a performance that I've done in Iceland 1 year ago, mm-hmm. which consisted in going for 7 days, going up to the mountain, mm-hmm. walking for until 11 meters high, from the level of the sea to the top of the mountain, going to take some snow on my pocket, some like Arctic snow, some from the glacier, which I came back with every day, and try to squeeze all the water that remains into this like little piece of glass. And this is the result of lots of efforts, which you can see now.
Okay, so my
just like melt snow that has melted.
Okay, my first question is, are we going to see a video tomorrow, how you climb up the mountains and how you're gaining the snow and come back again?
No.
It's not planned yet, but no.
No.
Because for me it's more a sculpture or installation.
It's an installation.
It's an installation,
which is the memory of a performance, but it's an installation.
Okay. An installation in memory of a performance.
Exactly.
Wonderful. Okay. And the water we see here is really coming from the North Pole?
From Iceland, yes.
Iceland. Okay.
From a glacier in Iceland. Mm-hmm. And it's not water. It's melted snow. It's different.
Okay, it's melted snow. I've heard that in Iceland they have at least 20 different words for snow.
For snow, yeah. Yeah, so this is not water. It's not water anymore. It's just snow that has melted. So it keeps the memory of what it has been in an artwork.
Mm-hmm. But it's not simply a bottle, but the bottle itself stands on wood. And I must say that it reminds me a bit on teak wood.
It's part of a memory. It's not really part of an art piece, but more like a support that sustains the memory of this performance, which is some wood that come from an old cabin, an old wood house that was on the way to go to this glacier, and that I would see every day, and I took some wood back with me, mm-hmm. and tried to polish it again and make it, giving it like a second life in this.
So it has a meaning. It's not only simply because it looks nice, and
it has a meaning with the installation and with mm-hmm. this idea of paradox of praxis. Mm-hmm. This idea of going to somewhere to get something mm-hmm. which doesn't exist anymore once you. Which your destination. Mm-hmm.
Was it difficult to climb up 800 meters on the glacier?
Yeah, it's not 800 meters, it's like a few kilometers, mm-hmm. but it's high. And it took 7 hours every day, mm-hmm. which is quite something, actually. Mm-hmm. But it's all this idea, this paradox of praxis, which is this idea of maximum effort for a minimum result. Mm-hmm. When someone is giving all that he can to do something, mm-hmm. which just ends up like in a few drops of water.
Okay, but actually this means that one really has to be aware about the performance, about what happened before. It doesn't really work simply on its own.
No, yeah, there is a story behind. It has to live with some orality and some... this is really a memory of something, so you have to tell about the memory and you have to talk about it. That's why I'm here and that's why I'm going to be here like several times during the exhibition.
Wonderful. Thanks a lot, Janis. Annegret Müller ist die nächste, die jetzt links von mir steht. Annegret Müller ist Bildhauerin. Ihre Plastiken und Skulpturen zeigen oft Menschen, die in sich gekehrt sind oder Begrenzungen erfahren, denen sie ausgesetzt sind. Das ist zumindest der Text, den ich hier, glaube, aus der Website und so weiter herausgearbeitet habe und aus den anderen Ausstellungen. Du bist ja nicht zum ersten Mal hier bei Group Global 3000. Dein Objekt heißt Im Meer der Sicherheiten und dazu, ich sehe der blaue Engel, ich sehe eine große blaue oder sonst ist sogar ja, mehrere zusammengeklebte Brille.
Eine
große blaue Mülltüte, aber eine ganz besondere. Da sind nämlich Fische drauf.
Ja, die Arbeit ist entstanden. Ich hatte dieses Thema hier im Kopf irgendwie sowieso und habe gesagt, Ich habe jetzt aber keine Zeit irgendwie. Also es ist ein Thema, das mir gefällt, aber ich hätte nicht wirklich Zeit gehabt für eine Arbeit. Aber das Thema war einfach im Kopf. Mhm. Und ich habe im Atelier gearbeitet an ganz anderen Dingen und brauchte einen Müllsack, um was zu entsorgen, um nicht 20 Mal mit dem Eimerchen zu laufen. Ich habe gedacht, okay, heute ein Müllsack. Ich weiß, ich habe irgendwo welche da. Und dann habe ich einen rausgeholt und war entsetzt, als ich ihn auseinandergefaltet habe, dass da der blaue Engel drauf ist. Und ich habe gedacht, wie jetzt der blaue Engel? Und dann habe ich zu Hause erstmal gegoogelt, was bedeutet eigentlich konkret der blaue Engel? Wer bekommt den? Also den kann man beantragen, wenn man den haben möchte. Er bedeutet aber nur, dass er das geringere Übel ist von Dingen der gleichen Art. Also wenn wir jetzt, weiß ich nicht, 100 Müllsäcke oder Mülltütchen auf dem Markt haben und jemand beantragt den blauen Engel, dann kriegt tatsächlich jemand diesen blauen Engel, aber nur, weil er vielleicht irgendwie einen Schadstoff weniger drin hat und weil er aus irgendeinem Grunde nicht ganz so schädlich ist wie die anderen Plastiktüten. Und das fand ich total absurd und habe gedacht, der muss in die Ausstellung. Ich habe mich total aufgeregt darüber, weil für mich suggeriert dieser blaue Engel etwas Positives und das ist er nicht wirklich. Und auch dieser Müllsack läuft Gefahr, dass er irgendwo in Flüssen im Meer endet, wo die Fische dann da dran verenden, weil sie das mit auffressen oder irgendwie so sich auflöst, weil Weichmacher drin sind und all diese Sachen. Also.
Nun muss man sagen, für diejenigen, die das hier nicht jetzt sehen, sondern nur hören, dass dieser Müllsack, ich schätze mal, mindestens 2 Meter lang ist, ja, und vielleicht einen knappen Meter breit. Und aber auf dem Müllsack selber sind eine Menge Fische gemalt. Ich vermute mal, du warst das, ja?
Ja, die Fische habe ich dann drauf gemalt, weil dieses Blau erinnerte mich dann ja sowieso an das Wasser, diese Assoziation. Und habe ich gedacht, na, da wird dieser Sarg einfach zum Wasser. Ich habe ihn aufgeschnitten und dann sieht er ein bisschen aus wie ein Fluss.
Und dann müssen wir aber sagen, dass du auch diverse, ja nicht nur drauf gemalt, sondern du hast auch diverse Fische sozusagen ausgeschnitten, beziehungsweise an einer Stelle hängen sie sozusagen noch an dem dran und man blickt dann einfach auf die Leinwand, sondern auf die weiße Ausstellungswand, die im Hintergrund quasi da ist. Warum das sozusagen, sind die alle schon gestorben?
Genau, sie waren auch mal wunderschöne Fische und die stehen symbolisch für all die Fische, die dran verenden an unserem Plastikmüll. Ja, man schaut ins Leere, man schaut auf diese Wand, weg sind sie. Und das ist einfach nur Symbolik dafür.
Wunderbar, vielen Dank. Jetzt bin ich bei Doris Leuschner und Doris, du darfst mich gleich sozusagen korrigieren. Ich versuche dich mal sozusagen oder deine Arbeit in 2 Sätzen zusammenzufassen. Doris Leuschner befasst sich als Bildhauerin mit dem Element Wasser und seiner Funktion als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Sie ist fasziniert, welche Überlebensstrategien die unterschiedlichsten Tiere im Laufe der Evolution entwickelt haben und welchen Nutzen der Mensch daraus zieht. Du hast gleich mehrere Skulpturen mitgebracht?
Ja, ich habe 3 Arbeiten mitgebracht mit unterschiedlichen Techniken. Ich arbeite sehr viel mit Bambus, also eine Arbeit haben wir mit Bambus und die anderen haben den Schwerpunkt auf Kupferdraht. Das sind so 2 Materialien, mit denen ich bewusst arbeite, um einmal das Naturprodukt zu benutzen, also einmal ein sehr natürliches Produkt zu haben und dann den industriell gefertigten Kupferdraht, der ja was Hochtechnisches, menschlich Gemachtes ist.
Lass uns mal hier links einfach mal anfangen. Oder gibt es eine bestimmte Reihenfolge, in der man, nein, einfach so jedes Werk steht für sich. Erstens, es sieht aus wie, ja, es sieht ein bisschen aus wie der Mars, wenn es nicht ganz so rund, aber immerhin. Und mit Drähten, die fast so aussehen wie Haarbüschel, rund um den Äquator herum. Wie heißt dieses Werk und in welchem Zusammenhang steht
das? Das heißt Genesis. Jetzt muss ich überlegen, welche Nummer. Also meine Arbeiten haben alle den Genesis-Titel vorweg und dann nummeriere ich die durch und gebe denen noch einen lateinischen Namen dazu, wie es ein Forscher macht, der jetzt eine neue Lebensform entdeckt. Der darf dem neuen Lebenswesen dann ja auch einen Namen geben. Und so mache ich das mit meinen Skulpturen auch, weil ich mich halt an der Evolution orientiere und zwar so im Mikrokosmos ganz stark. Und das, was du hier siehst, ist halt angelehnt an einen Einzeller. Also ich gucke viel in der Mikrobiologie und lasse mich da von den Formen inspirieren. und versuche die zu erhöhen oder zu überhöhen, indem ich sie halt so große Skulpturen mache, die uns ein Gegenüber geben. Also sie sind auf einmal sichtbar.
Okay, also meine Assoziation, Planet oder so, lag ich erstmal völlig falsch.
Lagst du erstmal völlig falsch, okay. Aber ich finde den Gedanken gar nicht schlecht. Okay. Weil irgendwie hat es ja auch mit unserem Lebensraum zu tun.
Okay. Und die Kupferfäden dazu, sind das so eine Art Fühler oder wie?
Genau, das ist so das, wo ich dann den Betrachter ein bisschen eine Anregung gebe, wie er das interpretiert. Also für mich sind es tatsächlich so Fühlerhärchen, die sensibel sind, wie jetzt vielleicht auch Fühler von irgendwelchen Insekten oder es gibt ja so Flimmerhärchen und so. Also die Inspiration ist schon richtig.
Okay.
Weil mich faszinieren einfach diese einfachen Lebensformen, so wie Einzeller, die halt aber doch sehr komplexe Formen entwickelt haben, sehr komplexe Überlebensstrategien.
Okay, super. Gleich daneben ist etwas, das würde ich sagen, sieht ein bisschen aus wie eine Muschel, ist allerdings eher oval. An der linken Seite, ja, da öffnet sich fast so eine Art Auge, ja, ein gelbes Auge, hinter Augenwimpern kommt hervor, aber auch da bin ich assoziationsmäßig wahrscheinlich völlig auf dem falschen Dampfer, all dieweil quasi die ganze Oberfläche ja eine ringförmig durchlässige Wand ist?
Ja.
Oder beschreibst du es besser?
Für mich sind das Hüllen. Also es ist die äußere Form des Wesens, die Hülle. Und ich habe die Inspiration oder die Idee gehabt, das lochartig zu machen, weil ich von Ernst Haeckel, einem Biologen aus dem 19. Jahrhundert, die Zeichnung gesehen habe. Der hat sehr, sehr viel und sehr akribisch Strahlentierchen und andere Einzeller und Lebewesen aus dem Meer gezeichnet. Und da kam immer wieder diese Lochstruktur vor. Und das hat mich so fasziniert, dass es da ist. Es ist ein Kalkskelett. Und ich habe dann für mich das Bambusrohr entdeckt, was ja innen hohl ist und was ich dann halt in Ringe schneide und zu dieser äußeren Form zusammenbaue.
Also es scheint mir unheimlich arbeitsaufwendig zu sein.
Ja, das ist es. Man braucht viel Geduld. Also das Vorbereiten der Ringe braucht viel Geduld und auch das Aneinanderleimen. Aber man entwickelt dann schon so sein Handwerk und seine Technik, um es ein bisschen schneller hinzukriegen.
Okay. Das Ganze heißt Genesis 11, ja?
Ja, Fetus Singularius, genau. Du hast Auge gesagt, das assoziieren auch viele, das ist auch nicht schlecht, weil es öffnet sich etwas, also das, was du als Wimpern bezeichnet hast. Für mich ist es so ein bisschen so eine Art Kokon oder könnte ein Kokon sein, der sich öffnet, wo was Neues halt rauskommt. Also ich befasse mich einfach viel auch mit der Metamorphose und der Reproduktion, also wie sich Lebewesen fortpflanzen. Und das ist jetzt eine Arbeit, wo ich denke, es platzt was auf und was Neues kommt raus.
Man könnte sich das auch im Meer irgendwie an so einer Algenwand oder so vorstellen, oder?
Ja, ja. Also das Meer ist definitiv ganz klar mein zentrales Thema. Also es geht immer irgendwie um Lebewesen im Wasser, weil ich als Taucherin einfach mich da viel mit auseinandersetze. Und da kommt das Thema Genesis dann auch her, weil aus dem Wasser kommt das Leben und ja, da steige ich auch immer wieder ein.
Okay. Du hast noch eins weitergehen hier? Also jetzt sehe ich ganz viel Kupfer und das Ganze ist eine Mischung aus, ja, wie soll ich sagen, Tintenfisch irgendwie, Tintenfisch aus Kupferkabeln, heißt Genesis 20, das bringt uns jetzt nicht so wesentlich weiter, aber liege ich mit Kupfer erstmal richtig und...
Kupfer ist richtig, also ich benutze dann immer Kupferdraht, in dem Fall ist es sehr, sehr feiner Draht, den ich fast filzen konnte, also deswegen entsteht diese flauschige Oberfläche, die du siehst. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es ist ein technisches Material, aber es ist halt in der Hinsicht auch lebendig und gibt meinen Lebewesen oder meinen Skulpturen auch immer noch eine Lebendigkeit, weil es halt irgendwann oxidiert. Und das ist ein Prozess, den ich auch nicht beeinflussen kann. Das macht es für mich dann auch spannend, wie sich so ein Objekt dann weiterentwickelt. In diesem Fall ist es einfach so, dass der Kupferdraht noch so gut wie gar nicht oxidiert ist, dementsprechend halt noch dieses glänzende, cleane hat.
Wird das im Laufe der Zeit dann so ein bisschen grünlich, wie man es so kennt?
Ja, das braucht dann sehr lange. Aber so wie bei dem Wimpern da drüben, da ist es dann halt schon so dunkelbraun, schwarz geworden. Das ist dann so der nächste Schritt. Und hier geht es auch wieder um die Fortpflanzung, nämlich es gibt wenn man Genesis 20, Matercula Ais heißt es ja, und das heißt übersetzt so viel wie Mütterchen Kupfer. Also es ist für mich ein Mutterkokon oder ein Mutterwesen, aus dem sich dann die Ableger entwickeln.
Okay, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir. Ja, jetzt freue ich mich besonders, mit Stefan Groß sprechen zu können, weil ich glaube, du bist ich weiß nicht, ob der, aber zumindest einer der Künstler, der hier am häufigsten überhaupt ausstellt, bei Group Global 3000. Du bist Musiker und bildender Künstler und widmest dich vor allem nachhaltigen Themen. Und die Collage Wasserkreislauf, mit der bist du sozusagen hier. Komm ein bisschen zu mir und erzähl mir ein bisschen, was es mit dieser Collage auf sich hat.
Also erstmal ist es eine Gemeinschaftsarbeit mit dem Bremer Kollegen Jörn Birkholz, der Schriftsteller, Künstler und auch Musiker ist und mit dem ich auch schon länger zusammenarbeite und der auch recht häufig mittlerweile schon hier ausgestellt hat. Unsere Arbeiten sind meistens nicht besonders materialintensiv, sondern sind einfache Collagen, also Papiercollagen in der Tradition von surrealistischer oder auch dadaistischer Collage. Und das arbeitet eben auch mit so einem gewissen Überraschungsmoment, dass eben Elemente in Zusammenhang gestellt werden, wo man sie normalerweise nicht sieht. In dem Fall ist es eine Agrikulturlandschaft, Felder, in die ein Pool gesetzt wurde, also reingeschnitten wurde. Und das spielt halt darauf an, wenn es um die Wasserqualität sozusagen geht, dass das eine Frage ist für Schwimmbäder, wo es gesetzlich geregelt ist, wie dort die Wasserqualität halt zu sein hat. Und das ist so ein bisschen ein witziges Thema auch bei den Schwimmbädern, dass manche Leute, wenn sie informiert werden, wie die Zusammensetzung ist, wenn erstmal ein paar Leute gebadet haben, wie sich tatsächlich das Wasser in einem Schwimmbad zusammensetzt, wie viel Urin da zum Beispiel enthalten ist, nach einer Weile, dass manche Leute dann spontan sagen, da würden sie gar nicht baden wollen eigentlich, wenn sie jetzt so drüber nachdenken. Es wird halt dann eben chemisch gereinigt, natürlich regelmäßig in öffentlichen Einrichtungen. Der Zusammenhang, in dem das Ganze jetzt gesetzt ist, ist eben die Landwirtschaft und die ist ja bekannt für das Problem der Überdüngung, was eben sich auch im Grundwasser niederschlägt, halt in der Verschmutzung letztendlich.
Bei mir fällt nämlich auch auf, dass die Felder, die sich um diesen Pool herum befinden, kreisrund sind, nämlich, ich kenne sowas zumindest aus Israel, aus Gebieten, wo es sehr wenig Wasser gibt und wo trotzdem irgendwie Landwirtschaft existieren soll, es gibt halt so eine Art, wie sagt man, Rasensprenger, oder beziehungsweise Landwirtschaftssprenger, der im Stundenrhythmus oder so einmal so rundum fährt. Genau. Wo hast du diese Aufnahmen jetzt her?
Das ist alles vorgefunden aus Zeitschriften, deswegen sagst du mir im Prinzip jetzt Sachen, die ich noch nicht weiß sozusagen, wo ich selber noch drüber nachdenken kann, wieso die Felder jetzt hier die Form haben. Aber wenn man jetzt genau hinsieht, dann hast du vermutlich recht. Hier sieht man ja so einen Streifen, das könnte so eine Maschine sein, die das sozusagen radial abfährt. Kann ich jetzt nicht 100% bestätigen, woher das ist, weil man immer, wenn man mit Collage arbeitet, halt gerne mit sehr, sehr, sehr viel Material arbeitet und das war ja eine formale Entscheidung sozusagen, wenn man jetzt diese Kreisform hat und die Form von einem Pool hat, um halt zu suggerieren, dass das Ding dahin gehört. Man arbeitet halt dabei, sagen wir mal, surrealistischer Collage ganz, ganz viel auch mit Suggestionen, dass man sagt, aus formalen Gründen erweckt das Ganze den Eindruck, als sollte das da sein oder wäre da sozusagen in der Wirklichkeit hingebaut, bis man dann das zweite Mal hinsieht. Das war eigentlich die Motivation für diese Kreisformen, die da jetzt zu sehen sind.
Wir sehen auch noch einige Leute, die in dem Schwimmbad sind und sich auch wiederum in kreisförmigen Bahnen durchs Wasser bewegen.
Genau, da ist eine Spirale, sozusagen dieser kreisförmige Pool ist nochmal innen gegliedert durch eine Spirale. Gut, daher auch wohl der Titel Wasserkreislauf halt. Was wir gerne machen, also Jörn auch und ich bei meiner Arbeit, dass man Anspielungen hat, die auf verschiedenen Ebenen wirksam sind. Also da machen Menschen so eine Bewegung. Gleichzeitig ist der Wasserkreislauf natürlich auch der, dass die Stoffe aus dem Dünger halt gelöst werden wiederum. Es regnet, das Wasser sickert irgendwann ins Grundwasser und von dort muss man es ja wiederholen. Natürlich auch was in den Schwimmbädern natürlich benutzt wird, das Wasser, das wird ja auch irgendwann erneuert und irgendwo landet dann irgendwo anders und wird wieder aufbereitet etc. pp.
Okay. Stefan, vielen Dank. Ja? Clara Nemetti. Clara, dein Werk heißt Zum Wohl und wir sehen zwei Stühle, wir sehen einen Tisch, wir sehen eine Einladung fast zum Abendessen, aber darum geht es nicht.
Darum geht es auch, weil beim Abendessen ist ganz oft Trinkwasser dabei, wie in diesem Fall auch. Und das Trinkwasser, was man hier sieht, ist nicht klar und auch nicht gerade einladend zum Trinken. Und der Grund dafür ist, dass die Tabletten, die man im Trinkwasser hier bei mir sieht in der Installation, sind dafür da, dass die Aufmerksamkeit und die Dringlichkeit auf dieses Problem, wie sagt man das,
gelenkt
wird. Genau.
Dieses Wasser sieht nicht nur nicht einladend aus, es sieht sogar relativ abstoßend aus. Wir haben oben einerseits ja inzwischen schon ein bisschen aufgelöst. Was ist das oben, was ist das unten sozusagen?
Es gibt ganz viele verschiedene Tabletten, Kapseln, die in Trinkwasser gelangen können, entweder durch den menschlichen Körper, was man ausscheidet und in unsere Wassersysteme landet, oder auch, wenn man unaufmerksam ganz oft leider einfach übliche Tabletten runterspült, Toilette runterspült. Hier wird ein beschleunigter Prozess gezeigt, wie diese Kontamination in unser System, sowohl wie in das menschliche System, Körper und auch das Wassersystem landet. Und wie gefährlich das sein kann, das zeigen diese Farben.
Ich glaube, das Besondere ist ja auch, dass diese Installation sich anscheinend, so vermute ich zumindest, kontinuierlich verändert.
Das ist richtig. Die Optik des Wassers wird Tag zu Tag anders sein und wir werden es fotografisch auch während der Ausstellung, 4 Wochen lang wird die Ausstellung hier stehen und wir werden es sehen und auch fotografisch dokumentieren können. Das heißt, das vollständig löst nichts auf, leider.
Okay. Mir ist ja schon aufgefallen, wir haben jetzt ungefähr vor einer Stunde ungefähr bin ich gekommen am Anfang. Ja, konnte man richtig noch die Tabletten oben erkennen? Das ist schon jetzt nicht mehr, es ist eher so eine komische Masse da oben. Für dich ist das nicht das erste Mal. Wie wird sich das im Laufe der Tage oder Wochen verändern?
Die Kapseln, die lösen sich viel, viel langsamer auf im Wasser als die anderen Tabletten, je nach Größe und Zustand. Aber wichtig ist, dass wir daran erinnern, dass Steroiden und Hormone, besonders diese zwei Sorten oder Spuren davon, bleiben in unserem System und die Reinigungsprozesse, die heutzutage in Wasserwerken da vorhanden sind, sind nicht genügend, um dieses Problem zu beheben.
Okay, vielen Dank. Ja, und last but not least steht Marielle Gottwig neben mir und wir befinden uns ja sozusagen hier im Waschraum, in der Toilette. Das Waschbecken steht vor uns und wir hören diese wunderbaren Strandgeräusche und gleichzeitig sieht das Waschbecken eingetaucht aus wie ein lebendiger Strand.
Genau, ja, das stimmt. Das war auch meine Absicht. Meine Absicht war auch, dass also mit den Geräuschen dieses Strands, also von dem Wasser, wie das plätschert, dass dann die Geräusche von der Toilette, das Plätschern der Toilette und das Händewaschen, dass das sich vermischt sozusagen mit der Installation. Also die Installation zeigt reines Wasser, klares Wasser und so ganz natürlich wirkt es. Und dann kommt eben unsere Zivilisation mit dazu und mischt sich da rein und verändert diese Geräusche. Und wir wissen ja alle, dass wir eben mit dem Wasserverbrauch auch jedes Mal das Wasser verunreinigen. Und neben dem Waschbecken oder auf dem Waschbecken steht ja so ein bisschen auf einem kleinen Podest ein Seifenspender. Und wenn man sich dann eben hier die Hände wäscht in dem Waschbecken, dann verunreinigt man ja schon das Wasser mit der Seife. Und dieses Gefühl, das ist eigentlich eher symbolisch gemeint. Diese Seifenspender ist jetzt nicht gerade das Schlimmste, was man dem Wasser antun kann. Aber es ist eben dieser Akt, dass man ja mit der Seife das Wasser dann verunreinigt. Und dieser wunderschöne kleine Teich, der hier entsteht in dem Waschbecken, der fließt dann ins Abwasser.
Es ist zugleich irgendwie die Assoziationskraft auch der Verbindung des Wassers, was sich in einem ständigen Kreislauf eigentlich bewegt, nicht? Dass wir
ja, stimmt. Kann man gut sagen, ja. Genau, eben dieses, was da in das Waschbecken reinläuft eigentlich. Normalerweise geht ja eben ins Abwasser, muss wieder geklärt werden und dann geht das wieder seinen natürlichen Kreislauf, ja, so lange, wie es geht.
Die Fische, die wir sehen, die erinnern mich so ein bisschen an riesige Goldfische, ja. Aber gleichzeitig so ein bisschen giftrot,
ja,
ist
ja
eher ein Zufall?
Genau,
oder?
Nee, ist kein Zufall, ist auch Absicht, weil, also das sind Kois und das ist ja auch schon ein Zivilisationsfisch, sage ich jetzt mal, der gezüchtet wird, sehr teuer ist und ja nicht in der Natur vorkommt und hochgezüchtet ist. Und da mischt sich schon in dieses Wasser Ein Fisch würde eigentlich symbolisieren, dass das sehr lebendig ist, dass das Wasser rein ist und das kommt mit hinzu. Aber letztendlich ist es eigentlich doch gar keine Natur, sondern es ist schon wieder ja, unsere Kultur, Zivilisation, die sich da reinmischt.
Das Zeichen des Christentums ist übrigens auch der Fisch, ja?
Ja, stimmt. Ja. Ja, und also noch ganz kurz was zu dem Seifenspender. Da habe ich ein bisschen recherchiert, wie Seife in der Werbung kommuniziert wird. Und das geht eigentlich immer um Frische, um Reinheit, um Sauberkeit. Und das ist so diese Absurdität, dass man eigentlich das Wasser verschmutzt, aber angepriesen wird einem etwas, ja, was sauber macht und eigentlich verbessert. Und da sind dann eben eigentlich Giftstoffe drin, die stehen dann auch hinten drauf, die das Wasser verunreinigen.
Okay, vielen Dank, Maja. Ja.